Ich habe gestaunt, was ein Predigtthema rausrutscht vor dem Sonntag kann für Emotionen wecken. Ich hatte Leute, die im Vorfeld zum heutigen Sonntag mir bereits gesagt haben, über so etwas redet man im Kern nicht. Und andere haben gesagt, es ist endlich Zeit. Jetzt sind wir mal irgendwo zwischen ihnen. Schauen wir uns, wie das geht. Es ist ein Thema, das ihr am Radio gehört. Es ist ein Thema, wenn ihr in einem Wartezimmer seid, tut ihr Heftchen lesen, die über das Thema schreiben. Es ist etwas, wo meine Familie darüber redet. Und wenn ihr denkt, euer Kind sei nicht bereit für das Thema, dann habt ihr jetzt noch 2 Wochen Zeit, bis wir das nächste Mal über ein ähnliches Thema weiterfahren. Zwischen ist ja die Taufe, da haben wir den Taufgottesdienst, und das wird das Thema sein. Und es ist ein Thema, wo in der Bibel seit Adam und Eva ein Thema ist. Und so wie es die Bibel anschaut, hat es der Test vor Zeit bestanden, hat ihn besser bestanden als manche therapeutische Theorie und Philosophie, die im Land auf und ab geht. Das Thema ist Gottes Sexualität oder Gottes Geschenk von der Sexualität oder, wie wir vielleicht sagen können, was der Dr. Sex dir nicht erzählt im Heftchen. Wenn du die Bibel fährst, anfängst lesen, kommst du relativ schnell zu diesem Thema. Es ist eine Dynamik in der Bibel. Bereits im 2. Kapitel lesen wir: Gott machte eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief: Endlich, sie ist eine wie ich. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich voneinander nicht. Adams Reaktion war: Wow! Ist das etwas Schönes? Er hat gestaunet. Und er hat keinen Grund gehabt, sich zu schämen. Weil er und Eva seine richtige Beziehung zu Gott gewesen und eine gute Beziehung untereinander gehabt. Also mit den Mitmenschen auch eine gute Beziehung. Warum hat Gott Sexualität geschaffen? Es gibt sicher 3 Gründe. Einerseits hat er die Sexualität geschaffen, erfunden, weil es Einheit gibt zwischen Mann und Frau. Es fördert die Einheit. Es kommt sicher 5-mal in der Bibel vor, dass wir lesen, die 2 werden ein Fleisch sein. Das ist also ein körperlicher Ausdruck von eine geistliche Wahrheit, wo wir später noch drauf kommen. Und zum anderen, es soll Freude geben, es soll gewisses Vergnügen geben. Und das Dritte, das ist das, was wir wahrscheinlich am meisten befolgen, wenn wir die Welt anschauen, es produziert Kinder. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das ist wahrscheinlich das Gebot, das uns am ringsten fällt, zu behalten und zu befolgen. In der heutigen Zeit. Du darfst schon lachen. Es ist einfach so, oder? Es ist wahrscheinlich das Einzige, was wir wirklich halten. Die traurige Geschichte ist, dass es für viele Ehen das eigentlich der einzige Nutzen ist. Das Kind produzieren. Die Freude und die Einheit, die entstehen durch die Sexualität, geht verloren und wird vermisst. Im Gegenteil, es wird eine Quelle vom Konflikt in unserem Alltagsleben. Sexualität hat 3 Dimensionen, wie es Gott geschaffen hat. Einerseits sind wir Menschen aus Geist, wir sind aus Seele und wir sind Körper. Wir sind also ein geistliches Wesen und als geistliches Wesen gibt es uns die Fähigkeit, mit Gott im Gespräch zu sein, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und als emotionales Wesen gibt es uns die Fähigkeit, zwischenmenschlich eine Beziehung zu leben. Und zusätzlich sind wir noch körperliche Wesen. Der Eugene Peterson hat die Bibel übersetzt. Und ich tue jetzt, wie er es übersetzt hat, auf Englisch. auf Deutsch weitergeben. Dort hieß nach ihm in 1. Korinther 6, 16: Zum Sex gehört mehr als Haut auf Haut. Sex ist sowohl ein geistliches Geheimnis wie eine körperliche Tatsache. Heute, wenn wir ein bisschen anschauen, Sexualität in der Ehe. In 14 Tagen schauen wir einen anderen Schwerpunkt an und in drei Wochen, ja, schauen wir dann noch über Sexualität im Single-Leben anschauen. Die Bibel ist recht spezifisch, wenn es zu diesem Thema kommt. Sie sieht, man soll eine gesunde Einstellung entwickeln. Wir wissen, Mann und Frau sind unterschiedlich. Wir wissen, dass wir in Ehe Probleme haben. Und jetzt kommt es auf unsere Einstellung darauf an. Wie gehen wir das an? Und wo kommen unsere Gedanken her? Die Bibel sagt, dass die Überzeugungen, die wir haben, regeln unser Verhalten. Und dass unser Verhalten, unsere Einstellung, bewirkt, wie wir handeln. Was ist meine Einstellung der Sexualität gegenüber? Tue ich entsprechend handeln? Und wo habe ich die Werte her, die da gelten? Aus den Heften, die ich im Wartezimmer lese? Oder tue ich die Bibel entsprechend lesen und übernehme das? Wir haben vieles, was Sexualität betrifft, haben wir auf dem Spielplatz aufgelesen, auf dem Pausenplatz. Vielleicht von besten Freunden, die wir haben, von den Medien, von Romanen und vielleicht sogar auch von unseren Eltern, die uns gewisse Sachen weitergegeben haben. Wie kann ich eine gesunde Einstellung der Sexualität gegenüber entwickeln? Indem, dass ich Gottes Wort annehme. Ich nehme es, wie es gesagt hat, und nicht anders. Dazu lesen wir: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Bibelstellen, die könnt ihr dann auch nachschlagen, wenn ihr das Predigtblatt mitnehmt, da sind die drauf und noch ein paar Sachen mehr. Das Maximum von Freiheit in Sexualität überkommst, wenn du an die biblischen Werte halten, wenn du Gottes Wort in dieser Beziehung verinnerlichen. Ich möchte kurz 4 gesunde Einstellungen anschauen. Es ist einerseits Gottes Gabe an dich. Die Bibel sagt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen es alles gebrauchen, wenn wir es nur mit Dank aus der Hand Gottes empfangen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und dazu gehört die Sexualität. Das ist also nicht dreckig, es ist nicht ein böses Übel, es ist nicht schmutzig. Es ist etwas, das Gott geschaffen hat und von daher gut ist. Wir sollen Gottes Gabe annehmen, ohne Schuldgefühl, ohne Scham. Und das könnte jetzt eine Überraschung sein für viele. Liebe machen in der Ehe ist eine heilige Tätigkeit, wenn wir Gottes Wort studieren. Es ist nicht schlecht, es ist nicht dreckig. Innerhalb der Ehe ist Sexualität etwas Heiliges. Die Bibel sagt, achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht, aus Hebräer 13. Es gibt eine gewisse Intimität in der Ehe. Ich weiß, als Teenager, da haben wir das ganze Zeug ausgefiguriert gehabt. Wir haben die Antworten gewusst, wir haben darüber diskutiert und die Eltern haben uns nicht erklären, wie das funktioniert. Schliesslich war es immer. Und irgendwann hat es sich ein bisschen weiterentwickelt und wir haben realisiert, hey, alles haben wir doch noch nicht verstanden. Gott tut die Ehe und die Sexualität hochachten. Er hält das in Ehre. und es beeinflusst dein geistliches Leben, beeinflusst auch deine Sexualität. Das Problem mit uns Erwachsenen ist, und das ist mit Christen und Nicht-Christen, dass wir unseren Kindern oft etwas Falsches beibringen. Als Eltern sagen wir Sex, nein, nein, nein zu den Kindern. Und nachher, irgendwann später im Leben, gibt es eine einstündige Zeremonie. Es gibt den ersten öffentlichen Kuss. Man ist geheiratet und dann heisst es Sex, ja, ja, ja. Das ist ein bisschen schizophren. Warum sind wir nicht ehrlich und sagen, wie die Bibel sagt, wart, hab Geduld. Wart, hab Geduld, bis Gottes Zeitpunkt kommt. Warten auf Gottes Zeitpunkt, auf Gottes Platz, wo sie dahin gehört. Sprüche 5 lesen wir. Erfreue dich an deiner Frau. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Und den Rest des Bibelfers habe ich rauslassen müssen. Weil im Kino gibt es ja ein Rating, das ein G-Rating ist. Und ich dachte, das würde jetzt vielleicht auch in ein G-Rating fallen im Gottesdienst. Das müsst ihr halt selber nachlesen, wie es weitergeht. Gewisse Sachen, naja, sind wir uns halt einfach nicht so gewohnt. Aber lass sie eine Quelle für ein Segen sein in deiner Ehe. Mit deiner Sexualität kannst du Gott ehren. Sofern es innerhalb der Ehe ist, innerhalb von Gottes Leitplan. 1. Korinther 6, 20. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gott ehren, Gott verherrlichen mit deinem Körper. Und es gibt im Körper nicht gute Teile und schlechte Teile. Sie sind alle gut, weil Gott sie geschaffen hat. Und dann müssen wir auch nicht Hemmungen haben. Wenn ich die Bibel recht verstehe, dann lehrt sie, dass Sex innerhalb der Ehe, wie soll ich sagen, Gott freut es, weil er hat es geschaffen. Das ist etwas Schönes, ist etwas Gutes. Er hat ein Lächeln auf dem Gesicht, weil jemand eine gute, saubere Liebesbeziehung hat. Unglücklicherweise machen wir Menschen das manchmal schwierig und gehen nicht mit Gottes Überzeugungen und Gottes Wahrheit vorwärts. Es gibt immer wieder Ehepaare, die können nicht miteinander reden, speziell über das Thema. Man nimmt an, die Mechanik, die wird einfach funktionieren, es müsste doch einfach funktionieren und vergisst, miteinander zu reden, aufeinander einzugehen, auf Problematiken, die man in der Beziehung hat. Es wird öfters, oder ich höre öfters, Sex bindet uns zusammen, gibt uns eine gute Beziehung. Was wichtiger ist, ist das offene, das ehrliche Gespräch, dass wir einander verstehen, auch auf der emotionalen Ebene. Wer mit Sex anfängt, tut der Wagen vor das Ross spannen. Der fängt hinter sie an. Zuerst muss man lernen, kommunizieren. Zuerst muss man lernen, miteinander umzugehen, miteinander können zu reden, wollte ich sagen, miteinander können zu diskutieren. Wer mit Sex anfängt, sieht man oft, das tut zementieren. Aber der Zement kommt relativ schnell den Cracks über. Was ist Cracks auf Deutsch? Spalt oder ein Bruch. Wenn das Leben auf das Leben kommt und die Realität einschlägt. Man sieht, es gehen etwa 6 Jahre, bis man sich in der Ehe einander gewohnt hat. Jetzt für die Leute ist das 1 Jahr und für andere ist es 15 oder 25 Jahre. Und wegen dessen ist es mir wichtig, dass wir eine saubere Ehevorbereitung haben, bevor wir heiraten. Ein Ehevorbereitungskurs. Es kommen Leute zu mir, die sagen, würdest du uns trauen? sie möchten gerne eine kirchliche Trauung, weil Ziviltrauung, naja, kirchliche ist halt schöner unter Umständen. Und dann frage ich, möchtest du, dass eure Ehe Bestand hat? In diesem Fall sollten wir einen Ehevorbereitungskurs machen, damit wir die Kommunikationsfähigkeit zwischen euch zwei ein bisschen testen können und dass wir die ausbauen können und dass wir das miteinander lernen können. Schliesslich möchtest du ja Gottes Segen von mir, von der Gemeinde, und dann ist es wesentlich, dass ihr so eine Reihenfolge, wie Gott es sieht, macht. Ich gebe euch den Segen gerne, sage ich alle. Aber wenn ihr jetzt schon regelmässig Sex habt miteinander, ist meine Seite alle, dann könnten wir das vielleicht aufhören bis zum Hochzeitstag, weil wir zuerst lernen, miteinander reden, auf Gefühl eingehen und dann nach der Hochzeit könnt ihr da wieder mit weiterfahren. Und dann heisst es, ja, aber wir sind schon so viele Jahre zusammen und dann gibt es eine gute Diskussion. Aber wesentlich ist, was ist Gottes Reihenfolge? Und gilt das für dich? Weil eines Tages hast du Kinder und dann fragen die dich, wie ist das gewesen? Wann bin ich geboren worden? Hat er vor der Ehe, vor der Mehe, schon vor der Kurate, schon zusammengelebt? Und dann kannst du dann sagen, ja, aber wir haben das unterbrochen und vor der Ehe haben wir Gottes Reihenfolge angefangen befolgen. Wir haben zuerst gelernt, reden miteinander, kommunizieren von Herz zu Herz und so weiter. Ich hatte einen Mann, dem habe ich auch gesagt, ich traue euch gerne trauen, aber vorher gibt es eher Vorbereitung und dann sagt er, nein, das ist meine zweite Heirat, ich habe das nicht mehr nötig. Und innerlich habe ich müssen denken, ja, hast du es schon einmal probiert, es hat nicht geeignet. Vielleicht wäre es jetzt doch nötig, oder? Ich hatte ein anderes Ehepaar in der Ehevorbereitung. Die sind gekommen zu Elisabeth und mir, mehrere Jahre in der Ehevorbereitung. Und wir, Elisabeth und ich, gewisse Fragen gehabt. Und eines Tages kommt der Mann, nicht auf einen Termin, einfach so, läutet an der Tür und sagt, Philipp, wir werden nicht heiraten, wir haben realisiert, wir sind nicht die zwei, die zusammenpassen für das Leben. Und mir hat es gewohlt. Und etwa zwei oder so Jahre später kommt er wieder und sagt, Philipp, können wir noch eine Ehevorbereitung machen? Ich glaube, ich habe jetzt die Richtige gefunden. Und dann haben wir eine neue Ehevorbereitung gemacht und die zwei sind nach wie vor miteinander unterwegs. Für mich ist es eine Sache, wo ich viel muss beten, wenn es um zukünftige Ehen geht. Weil wir wollen ja, dass es den verhält, dass es hat, dass wir miteinander in Ehe reden können, dass wir eine Familie sein können, die der Segen weitergeben kann, auch an andere. Das heisst aber auch, wir müssen mit der Sexualität richtig umgehen können. Mit den Frustrationen, mit den Bedürfnissen, mit den Sympathien, mit den Vorlieben, mit den Abneigungen und so weiter, vor der plötzlich eine Atombombe platzt. Ehe-Übersetzung in Sprüche 24, 26 sagt, eine offene, ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft. Wenn man miteinander reden kann, ist das ein Zeichen von wahrer Freundschaft. Eine englische Übersetzung hat der Gleichbibelvers so übersetzt. Eine ehrliche Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen. Oft spielen wir Spiele, wir reden nicht miteinander und leben einander vorbei. Das ist in jedem Gebiet von Ehe so, nicht nur in Sexualität. Manchmal wäre es gut, was wir sagen, wenn wir das so definieren würden, was wir damit meinen. Weil Mann und Frau ticken nicht ganz das Gleiche, verstehen manchmal nicht ganz das Gleiche mit einem gewissen Wort oder mit einem gewissen Sätzchen. Und dann geht es auseinander. Wenn jemand sagt, könntest du heute ein bisschen änder herkommen? Ja, was heisst das änder herkommen? Am 5. oder am 7. Wenn ich am 8. schon wieder eine Sitzung muss. Ich würde halt sagen, kannst du heute herkommen am 6. Schweizer Zeit? oder wie sie was, dass man es auf alle Fälle versteht, oder? Oder du willst noch eine Sitzung und dein Ehepartner ruft dir nachher, wenn du schon zur Tür ausgehst, pass dir auf, musst dir noch Benzin drin tun. Und was es eigentlich heisst, wahrscheinlich reicht es dir nicht einmal zur nächsten Kurve. Kommunikation. Sprüche 13, 17. Eine zuverlässige Kommunikation bringt verfahrene Dinge wieder in Ordnung. Es bringt uns weiter. Ich gebe ja gerne Hausaufgaben. Wie wäre es, dass die geheiratet sind, sich in den nächsten 8 Tagen oder so eins würden, herhocken und einander sagen, was sie alles gut finden. In ihrer Ehe, in ihrem Alltag und so weiter. Was ich gut finde an dir, und nicht, was du falsch machst. Das geht uns ja ringen, aber wir machen es jetzt den anderen Weg. He? Das Treffen wird einfach im Geist von der Kooperation gesehen, nicht austeilen, sondern flicken, aufbauen. Sexualität in der Ehe ist ja nicht eine Solo-Sache. Es ist ein gemeinsames Unternehmen. 2 Personen sind betroffen und müssen sich einander anpassen. Mann und Frau, wir ticken nicht gleich. Frauen sind ja den Männern weit überlegen im Frausein. Männer sind den Frauen weit überlegen im Mannsein. Das beweist das DNA. Im 1. Korinther, der Mann gebe der Frau, was er ihr schuldig ist. Desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern den Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen. Das heisst, wenn du geheiratet bist, gehst du am anderen das Recht über dich. Über dich mitzubestimmen. Über deinen Körper. Das ist ein Grund, warum wir gerne wieder sagen, wenn du heiratest, du ein Christ heiraten, weil du gibst deinen Körper her und erwartest, dass dein Körper gut behandelt wird. Unsere gängige Kultur entspricht vielleicht nicht der biblischen Gepflogenheiten, der biblischen Wahrheit. Da müssen wir uns anpassen. Wir müssen unsere Hirnwindungen füllen mit der biblischen Wahrheit und nicht mit dem, was wir einfach links und rechts aufschnappen. Das heisst hier, wir müssen uns einander gegenseitig anpassen. Sexualität kommt nicht einfach, da sind wir auch am Lehren. 1. Petrus 3, 7 sagt, seid also rücksichtsvoll im Umgang miteinander. Das heisst doch nichts anderes, als wir müssen lernen, wie der Ehepartner wie das andere Geschlecht tickt. Wenn wir nicht lernen, wie der Ehepartner tickt, dann fängt er uns eben an zu kicken. Wir müssen aufpassen, wir müssen lernen. Das ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich oder biblisch, was ich jetzt sage, aber ich finde es trotzdem interessant. Eine Frau hat ähnlich gesehen, Frauen im Vor-Teenager-Alter benötigen liebevolle Annahme. Frauen im Teenageralter brauchen Spass und Spiel. Frauen in den 20er Jahren brauchen Romantik. Frauen in den 30er brauchen Bewunderung. In den 40er Sicherheit. Und wenn sie in den 50er und älter sind, dann brauchen sie das Bargeld. Also, wie gesagt, das war jetzt nicht wissenschaftlich. Ja? Wir bleiben dran am Lehren. Ja? Das ist einfach so. In Ehe geht es auch noch um Atmosphäre. Die Atmosphäre kann bestimmen, wie unsere Beziehung miteinander ist. Und die Details zur Atmosphäre, die biblischen Details, die findet ihr alle auf dem Predigtblatt. Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Das ging mir ein bisschen zu weit. Vielleicht noch eins, ein kleiner Hinweis. Leset es. Sprüche so ein Kapitel pro Tag. Das hilft dir, eure Beziehung aufzubauen, eure Ehebeziehung aufzubauen. Leset das Hohelied. Das macht euch auf gewisse Sachen aufmerksam. Und dann realisiert ihr vielleicht auch, vor allem die, die geheiratet sind, Entschuldigung, der Ausdruck, aber die Frauen sind mehr so ein wie ein Skelettisen, wo man muss einstecken muss, es wird langsam warm und die Männer sind einfach wie eine Mikrowelle, da drückst du drauf und zack. Und dann gibt es noch solche, die Sexualität als Waffe brauchen. Und das ist nicht fair am anderen gegenüber, wenn man es als Waffe braucht. Die Bibel sagt, keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Gemeinsamer Verzicht, miteinander abmachen, aber nicht eine Ewigkeit. Weil in der Ehe brauchst du einen starken Magnet, der dich zusammenhält. Das ist gleich wie wenn du fasten willst, wenn du abnehmen willst. An was denkst du am meisten, wenn du nicht mehr essen willst? An zu essen. Und genau so ist es in der Ehe. Es braucht eine ausgeglichene Diät. Und für das muss man miteinander reden. Oder man könnte sagen, Gott möchte, dass die Ehegarten so grün ist, dass am Nachbar sein Ehegarten verdorrt aussieht. Dann kommt es gut mit ihrem Ehegarten. Oder ein anderer Mann hat mir einmal gesagt, warum soll ich für einen Hamburger auswärts gehen, wenn ich daheim einen Steak bekomme? Müssen wir uns überlegen. Wir müssen lernen, mit der heutigen Kultur um uns herum umzugehen und die biblischen Werte zu übernehmen und die biblischen Werte einzubringen in den Alltag. Entspricht meine Einstellung Gottes Einstellung vor Sexualität? Entspricht meine Einstellung Gottes Einstellung und Richtlinie über den? Leset die Sprüche im Alten Testament. So ein Kapitel pro Tag oder so. Mir ist klar, für die Leute ist die heutige Predigt vielleicht schmerzhaft, frustrierend, enttäuschend. Aber wir sind sexuelle Menschen. Wir müssen uns damit befassen, und zwar mit in biblischer Sicht. Wir müssen nicht einfach unter den Teppich wischen. Redet miteinander. Über die Sexualität im Single-Sein und so kommen wir am anderen Sonntag drauf. Aber ich möchte jetzt noch für uns alle beten und möchte euch bitten, dass, wenn du nicht geheiratet bist, dass du für jemanden bittest, der geheiratet ist, oder für dich selber, für deine zukünftige Ehe, für eine Ehepaar, die du kennst, für deine Eltern, die geheiratet sind, oder für deine Kinder, die geheiratet sind, ein anderes Ehepaar, das es nötig hat. Wir verneigen uns zum Beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns verschieden geschaffen hast. Als Frauen hast du uns geschaffen, als Männer hast du uns geschaffen, dass wir Frau sein können, dass wir Mann sein können. Vergib uns, wo wir es durcheinander gemacht haben. Heil, wo Verletzungen da sind. Hilf den Ehepaaren, die nicht miteinander reden können. Gib ihnen den Mut, miteinander zu reden, dass Schmerzen heilen können, Verletzungen können heilen, Ablehnung und Frustration kann geheilt werden. Ich wette für die sexuell missbraucht wurden, dass du ihnen hilfst, mit dem Schmerzen umzugehen, das zu verarbeiten, dass sie nicht mehr Angst haben und Scham befreien, gib ihnen Zuversicht. Danke, dass du der bist, wo die Macht hat, die Wunden zu lindern und zu heilen. Ich bitte für Ehemänner und Ehefrauen, dass sie sich in ihren Rollen annehmen können, gegenseitig einander dienen und vor allem dir dienen. dass aus Bitterkeit Vergebung darf geschehen, Freude darf daraus erwachen. Hilf den Ehepaar miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen, zu vergeben, aufzubauen. Und wo Ehepartner kalt geworden sind, gib ihnen ein neues Feuer, einen neuen Anfang. Ich bitte für die Singles, dass du ihnen hilfst, mit ihrer Sexualität zurechtzukommen im Single-Leben, wo so vieles ringsum gerettet wird. Hilf uns allen, den Ledigen und den Kuraten, an deinem Wort uns festzuhalten und an deinem Wort uns zu orientieren. Bitte für die Kinder und für die Teenager in unserer Gemeinde, außerhalb, brauchst du, gib mir deine Gnade, dass sie eines Tages in dir dürfen gehen und sich freuen am gegenseitigen Geschlecht, dass sie sich nicht mit dir missbrauchen. Danke, Herr, dass wir in der Gemeinde dürfen daheim sein, wo wir über alles dürfen reden und dich im Mittelpunkt haben. Danke, dass du das Beste willst in unserem Leben, in jedem Gebiet von unserem Leben. Wir möchten dich ehren, dich loben und preisen. Herr, vergib uns für falsche Einstellungen. Vergib, wo wir uns selber unser Gefühl wichtiger genommen haben als dein Wort. Hilf uns, nach deinem Wort zu leben, dass deine Gedanken unsere Gedanken werden, mehr und mehr. Amen.